Thema war die Liga der Vagabunden, die es in den 20er Jahren gab, Ende der 20er Jahre, glaube ich, gegründet wurde von Gregor Gock mit dem Motto Generalstreik ein Leben lang. War denn dieser Gregor Gock, der das gegründet hat, tatsächlich selber ein Vagabund?
Der war eine Zeit lang Vagabund. Er hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich gehabt. Er war beim Matrosenaufstand in Kiel dabei, hat eine Zeit lang als Gärtner gearbeitet, hat sich als Pädagoge versucht, war bei der Uracher Kommune im Grünen Winkel dabei und ist dann nach Stuttgart gezogen, nach Sonnenberg, und hat dort zusammen mit der Annie Geiger-Gog eben diese Liga der Vagabunden aufgezogen und damit verbunden auch die Zeitung Der Kunde herausgegeben, die dann später Der Vagabund hieß. Und es war eine Zeitschrift, die hat programmatische Artikel gehabt, Gedichte, Zeichnungen, eben ja, querbeet kann man sagen.
Wie kommt ihr denn an die Quellen, wie kommt ihr an dieses Thema?
Wir sind eigentlich von jemand anderem aufmerksam gemacht worden, so 2009, dass ja ein Jubiläum ansteht, Vagabundenkongress 1929, und haben uns dann gedacht, also da gibt es eine Geschichte in unserer Stadt, die wir nicht kennen, und dann haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen.
Dieser Kongress, wie hat man sich den so konkret vorzustellen? Ihr habt ein paar Bilder ja offenbar dazu, die hat man gesehen in eurem Vortrag. Wer war dann da dabei bei dem Kongress? Wie viel waren es? Wie hat man sich das so atmosphärisch vorzustellen?
Also, offiziell heißt es 300 Personen. Ich gehe von mindestens 600 Personen aus. Ich denke, das war eine Mischung einerseits von gut organisiert und andererseits auch sehr viel Spontanes. Man kam, man ging. Es gibt auch Fotos, wo ganze Familien mit kleinen Kindern dabei sind. Die hören sich natürlich nicht alles an. Aber so Passagen in diesem Polizeibericht, wo geschildert wird, dass Gog also bei der Heilsarmee Freiquartiere requiriert hat, ja, das zeigt schon, dass das auch sehr geplant organisiert war. Und wenn man die Fotos anguckt, die Leute sehen jetzt zum Teil völlig unterschiedlich aus. Also man hat die ganz Alternativen mit den Bärten und den Wallegewändern. Man hat Leute im Anzug dabei. Also völlig verschieden. Und so muss man sich auch diese Liga vorstellen. Das ist keine K-Gruppe.
Und dieser Kongress, der war so im Freien, gibt eine Bühne dort?
Ja, also diesen Freidenkergarten hinterm Killesberg, den gibt es heute so nicht mehr. Es konnte auch keiner bisher genau sagen, welcher Fleck das ist. Wir vermuten, dass es zum Teil identisch ist mit dem Gelände, wo heute das Naturfreundehaus Steinbergle draufsteht.
Diese Vagabunden, die von damals aus den 20er Jahren, gibt es ja heute im Prinzip nicht mehr. Wie kann man sich die vorstellen? Weil wo kommen die her?
Also das ist eine ziemlich unterschiedliche Gruppe. Also zum einen natürlich die Leute, die aus Not auf der Landstraße leben, keine Arbeit, die versuchen aber wieder Arbeit zu bekommen, wieder ins normale Leben zurückzukehren. Also der echte Kunde hat solche Leute eigentlich nicht als seinesgleichen angesehen, weil der echte Kunde hat die Entscheidung getroffen, er will auf der Landstraße leben, also als sein Lebensinhalt.
Parallel zu dem Kongress gab es eine Kunstausstellung noch, ja?
Und zwar mitten in der Stadt, in einer renommierten Kunsthandlung Hirlinger. Und das war, also diese Ausstellung hat ziemlich viel Interesse geweckt, bei allen eigentlich, wurde auch positiver aufgenommen wie der eigentliche Kongress. Also da sind auch völlig bürgerliche Leute hingegangen, haben sich die Kunstwerke angeguckt. Und es war ein breites Spektrum, also vom Scherenschnitt, Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen.
Wer hat das gemalt?
Vagabunden, wie beispielsweise Hans Tombruck, der dann auch als Maler einen renommierten Namen hatte. Auch Leute wie Max Ackermann, der ja mit den Vagabunden sehr stark sympathisiert hat, aber nicht der klassische Vagabund war. Oder die Scherenschnitte, Jo Mihaly beispielsweise. Und dann gab es natürlich auch Kunstwerke von Vagabunden, die tatsächlich nur auf der Landstraße gelebt haben.
Zurück zu dem Motto dieser Liga, Generalstreik das Leben lang. Um was ging es denn bei diesem Kongress überhaupt? Was waren die Vorstellungen, die Forderungen?
Also zunächst diente der Kongress einfach dazu, Vagabunden zu organisieren, dafür Grundlagen zu legen. Ein wesentlicher Punkt ist ja Vagabunden, dass die ihre Selbstachtung haben. Und Generalstreik heißt einfach die bewusste Verweigerung, sich in ein bürgerliches Arbeitsleben einspannen zu lassen.
1929 war dieser Kongress, der kam dann kurz danach dann auch gleich der Nationalsozialismus. Was ist aus dieser Liga geworden?
Eigentlich hat die ein trauriges Ende genommen. Ich meine, es ist klar, die Nationalsozialisten haben das Vagabundieren natürlich verboten. Die Vagabunden galten als arbeitsscheu, damit als asozial. Und jetzt hat sich halt sehr stark bemerkbar gemacht, dass es keine klare politische Ausrichtung gab. Also ein Teil ist übergeschwingt zu den Nazis, ist in die SA eingetreten. Wer sich nicht angepasst hat, ist verhaftet worden. Ab 38 konnten Vagabunden oder sogenannte Arbeitsscheue direkt ins KZ eingeliefert werden. Und da sind dann natürlich viele auch umgekommen.
Und Gregor Gock selbst, der Gründer, was ist aus ihm geworden? Er ist 1945 gestorben.
Er ist in Taschkent gestorben, also sein bewegtes Leben ist weitergegangen. Die Nazis haben ihn verhaftet, ins KZ Heuberg gebracht, dann auf den oberen Kuhberg. Der obere Kuhberg ist berüchtigt für seine Kälte, das sind alte Festungsmauern. Und er hat sich eine Wirbelsäulentuberkulose zugezogen. Er wurde wieder freigelassen, ist dann in die Schweiz geflohen und musste aber die Schweiz wieder verlassen. Die Schweizer haben ihn ausgewiesen, weil er auch dort politisch tätig war. Das wurde dort nicht geduldet. Und durch Vermittlung von Maxim Gorki gelang es ihm dann, in die Sowjetunion zu kommen. Und er hat sich eigentlich erhofft, dass er dort, nachdem er ja dort auch schon einen Film gedreht hat, ein paar Jahre zuvor, dass er dort mit offenen Armen aufgenommen wird. Dem war aber nicht so. Er durfte auch nicht in Moskau bleiben, sondern musste dann aufs Land, zum Teil unter klimatisch sehr harten Bedingungen, auch Ernährungssituation sehr schwierig. Das war bei seinem Gesundheitszustand im Endeffekt dann tödlich.